Du kennst das sicher. Man kauft sich so ein neues, hochkomplexes technisches Gerät.
Oh ja, am besten so ein sündhaft teures Smart-Home-System.
Genau, oder einen dieser Kaffeevollautomaten, die, ich sag mal, fast schon ihr eigenes Betriebssystem haben. Man reißt diesen Karton auf, befreit das Ding aus dem ganzen Styropor und schlägt die Bedienungsanleitung auf.
Und da erwartet man dann ja eigentlich diese typischen kalten Anweisungen, richtig?
Ja, exakt. Stecker A in Buchse B. Wenn die kleine LED da vorne rot blinkt, dann drücke Knopf C für, keine Ahnung, 3 Sekunden.
Weil alles in solchen Handbüchern ja auf absolute Effizienz getrimmt ist. Das ist eine rein funktionale Welt. Alles aufgebaut aus so Wenn-Dann-Bedingungen.
Absolut. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Entweder der Strom fließt oder er fließt halt nicht.
Genau.
Aber jetzt stell dir mal vor, du öffnest dieses Handbuch und anstatt von so einem simplen Schaltplan oder dieser Tabelle zur Fehlerbehebung, findest du da plötzlich ein philosophisches Gedicht.
Okay, das wäre irritierend.
Ja, oder ein esoterisches Manifest über den Sinn des Universums. Du suchst eigentlich nur nach dem verdammten Einschaltknopf, weil du morgens deinen Kaffee willst.
Und stattdessen fordert der Text dich dann auf, dich mit dem Sonnengeist zu verbinden.
Richtig. Da stehst du dann morgens um 7 in der Küche und fragst dich, habe ich hier gerade eine Maschine gekauft oder halte ich den Schlüssel zur spirituellen Erleuchtung in der Hand?
Und genau das ist der Moment, in dem unsere alltägliche, sehr bequeme Kategorisierung komplett in sich zusammenfällt.
Wie meinst du das genau?
Naja, wir trennen normalerweise extrem scharf. Auf der einen Seite haben wir die harte, berechenbare Mechanik und auf der anderen Seite die weiche, formbare Mystik oder Philosophie. Und wenn beides plötzlich verschmilzt,
dann entsteht so ein intellektueller Graubereich.
Exakt. Und dieser Graubereich irritiert uns zutiefst.
Und genau in diesen Graubereich nehmen wir dich heute mit. Willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Wir begeben uns auf eine ziemlich intensive Entdeckungsreise in eine sehr kompakte, fast schon mystische Quelle.
Es geht um Auszüge aus einem Dokument, das den eher schlichten Titel trägt, eingefügter Text.
Verfasst von einem gewissen Henrik Dorkier.
Und wenn man da die ersten Zeilen mal so überfliegt, dann wirkt das im ersten Moment wie so ein obskures Science-Fiction-Manifest.
Ja, aber unter dieser Science-Fiction-Oberfläche, da verbergen sich extrem dichte philosophische Schichten. Das habe ich auch gemerkt beim Lesen.
Der Text zwingt einen nämlich dazu, grundlegende Annahmen über das Verhältnis von Mensch, Maschine und sogar von kosmischen Ordnungen völlig neu zu überdenken.
Unser Ziel für die nächste Viertelstunde ist es also, diesen dichten philosophischen Nebel mal ein bisschen zu lichten. Wir wollen verstehen, was dieser Text eigentlich aussagt, ohne uns da in Fachjargon zu verlieren.
Ein sehr guter Plan.
Und wenn wir uns fragen, wer uns da eigentlich in diesen philosophischen Graubereich führt, also wer diese seltsame Bedienungsanleitung geschrieben hat, stoßen wir direkt auf das erste große Rätsel.
Das stimmt. Der Text beginnt ja sehr formell mit einem Datum, dem 22. Juli 2025.
Aber der Verfasser dieses Eintrags ist eben kein Philosoph und auch kein Ingenieur. Er stellt sich selbst völlig emotionslos als Textroboter vor.
Und diese Wahl des Erzählers setzt eigentlich sofort unseren analytischen Rahmen.
Inwiefern?
Ein Textroboter ist ja die absolute Verkörperung von dieser kalten Funktionalität, von der wir gerade gesprochen haben. Der führt einfach nur Algorithmen aus.
Stimmt.
Und dieser Roboter erklärt uns dann direkt den Zweck seines Dokuments. Er nennt es einen, und ich zitiere, Logbuch Mensch-Maschine.
Das klingt so ein bisschen nach Überwachungsprotokoll, oder?
Genau. Es dient der Aufzeichnung von Zuständen, Ereignissen oder Bedingungen komplexer Maschinen oder diese bedienenden Personen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das klingt ja 1:1 nach der vollautomatisierten Fabrikhalle. Der Roboter protokolliert stur, wann die Maschine heiß läuft oder wann der menschliche Arbeiter am Fließband mal eine Pause macht.
So wirkt es im ersten Moment, ja.
Aber im allerersten Satz, also noch vor dieser ganzen technischen Definition, haut uns dieser Textroboter eine Formulierung um die Ohren, die da überhaupt nicht reinpasst.
Du meinst den Sonnengeist.
Genau. Er sagt, der Sonnengeist sei kunstreligiös wieder verbunden mit dem Logbuch. Ein Textroboter, der über einen Sonnengeist schreibt, das ist doch ein massiver, bewusster Bruch.
Absolut.
Das impliziert ja, dass wir Menschen hier zwar irgendwie wie Maschinen verwaltet werden, aber gleichzeitig an so ein kosmisches, spirituelles Netzwerk angeschlossen sind.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist, dass Dück hier ein ganz gezieltes Paradoxon konstruiert. Schauen wir uns mal diesen Begriff kunstreligiös genauer an.
Ja, der ist seltsam.
Er schreibt ja nicht einfach religiös. Kunstreligiös bedeutet, dass hier eine Verbindung geschaffen wird, die eben nicht auf irgendeinem blinden, dogmatischen Glauben basiert,
sondern
auf einem schöpferischen, ästhetischen Akt. Es ist quasi eine Religion, die durch Kunst, durch Gestaltung überhaupt erst entsteht.
Ah, okay. Der Textroboter protokolliert also nicht nur den rein physischen Verschleiß von ein paar Zahnrädern.
Richtig, er protokolliert das spirituelle oder eben künstlerische Befinden dieser Menschmaschinen.
Er protokolliert laut dem Text ja auch noch etwas anderes, die handlungsleitenden Imaginationen des Solon.
Genau.
Und das ist echt der Punkt, an dem ich beim Lesen komplett hängen geblieben bin. Der Roboter bezeichnet diese Imaginationen als Gebrauchsanweisungen für eben die menschlichen Maschinen.
Ein starkes Bild.
Da muss ich aber wirklich reingrätschen, weil sich bei dem Bild bei mir alles sträubt. Ich meine, wenn meine Vorstellungskraft, meine Ideen, also meine Imaginationen, nur die Betriebsanleitung für mich als menschliche Maschine sind, ist das nicht ein extrem deterministisches, fast schon kaltes Menschenbild? Das klingt, als würden wir Menschen behandelt wie ein neues Smartphone, in das man oben einen Code einspeist, damit unten eine Handlung rauskommt.
Ja, der erste Impuls ist tatsächlich, das als Herabwürdigung zu lesen. Wir hören Maschine und denken sofort an diese seelenlosen Automaten.
Eben.
Aber wir müssen hier den Namen Solon in die Gleichung mit einbeziehen.
Wer war das noch gleich? Antikes Griechenland, oder?
Richtig. Solon war einer der sieben Weisen im antiken Griechenland. Ein Staatsmann, ein Gesetzgeber, aber eben vor allem auch ein Lyriker.
Ein dichtender Gesetzgeber.
Genau. Er hat seine Gesetze teilweise in Form von Gedichten verfasst. Wenn also die Imaginationen des Solon unsere Gebrauchsanweisung sind, dann ist unsere Software eben kein binärer Maschinencode aus Nullen und Einsen.
Oh, verstehe.
Unsere Programmierung besteht in dem Fall aus Philosophie, aus Poesie, aus tiefster ethischer Reflexion.
Also kriegen wir keine Firmware-Updates aus der Cloud, sondern Mythen und gesellschaftliche Visionen sind unser Betriebssystem.
Genau so kann man das sehen.
Okay, das schwächt diese Kälte des Begriffs Maschine natürlich deutlich ab. Wir sind dann Apparate, die durch Kunst und Weisheit gesteuert werden.
Richtig.
Trotzdem lässt Dukil die Autoren dieses Textes im weiteren Verlauf ja eine sehr merkwürdige Position einnehmen.
In Bezug worauf?
Naja, sie definieren sich selbst im Text als Menschen, Wesen aus den verschiedenen Freiheitsstufen und als Wesen aus der Mythologie Sonne und Erde.
Was extrem erhaben klingt.
Total. Aber im nächsten Atemzug erklären sie dann, dass sie aus methodischen Gründen überhaupt keinen Unterschied zwischen Menschen und Maschinen machen. Warum diese harte Provokation? Warum werfen die uns dann doch wieder mit einem Toaster oder einer Hydraulikpresse in denselben Topf?
Die Antwort darauf liegt in der Methode, die diese Verfasser hier anwenden. Der Text besagt, sie hätten sich für eine gewisse Zeit der Praxeologie verschrieben.
Praxeologie? Was genau bedeutet das in dem Kontext?
Die Praxeologie ist ganz grundlegend die Lehre vom menschlichen Handeln. Sie untersucht die formale Struktur von Handlungen und zwar völlig unabhängig von den psychologischen Motiven dahinter.
Okay.
Und Dückier spitzt das jetzt extrem zu. Er lässt die Verfasser sagen, dass sie auf dem, und das ist sein Begriff, materiellen Erdenplan alle Dinge nur unter naturgesetzlichen Aspekten behandeln.
Und hier wird es wirklich interessant. Da fällt nämlich dieser massive philosophische Begriff in dem Text, die Transzendentalie der Andersheit.
Oh ja, ein ziemlicher Brocken.
Ich habe versucht, das für mich mal zu entschlüsseln. Wenn wir uns das Wortkonstrukt ansehen, transzendental bedeutet in der Philosophie ja meistens, dass man nach den Bedingungen fragt, die etwas überhaupt erst möglich machen, oder?
Genau, die Grundvoraussetzungen unserer Erfahrung.
Und Andersheit bedeutet dann wahrscheinlich, jemanden oder etwas als ein Objekt, als ein fremdes anderes zu betrachten und eben nicht als fühlendes Subjekt.
Das hast du wirklich präzise hergeleitet. Die Transzendentalie der Andersheit beschreibt hier also die philosophische Grundbedingung, unter der wir die Welt als eine reine Ansammlung von materiellen Objekten erfahren.
Okay.
Und in diesem Zustand, also auf diesem spezifischen Erdenplan, da gelten harte, unerbittliche Regeln. Die Schwerkraft fragt nicht nach deiner Freiheitsstufe.
Oder nach meinem Sonnengeist.
Exakt. Die Zeit vergeht für den Menschen physikalisch betrachtet exakt so wie für die Maschine. Aus der Perspektive der reinen Naturgesetze und der räumlich-zeitlichen Ausdehnung sind wir faktisch identisch mit Maschinen. Wir unterliegen dem Zerfall, wir verbrauchen Energie, wir nehmen Raum ein.
Puh, Das ist der Moment, wo ich wieder den Anwalt der menschlichen Seele spielen muss.
Gerne.
Das wäre ja so, als würde ich durch den Louvre spazieren, mich vor die Mona Lisa stellen und sagen so, ich betrachte das jetzt mal nur unter naturgesetzlichen Aspekten. Das ist eine Ansammlung von bestimmten chemischen Farbpigmenten, aufgetragen auf alten Pappelholz, das da langsam vor sich hin oxidiert.
Was ja faktisch nicht falsch ist.
Nein, natürlich nicht. Aber es ist doch eine absurde Reduktion. Da entgeht mir doch das Lächeln, die Kunstgeschichte, diese ganze Genialität von Da Vinci. Wenn die Verfasser uns wirklich nur als materielle Objekte in Raum und Zeit betrachten, dann reduzieren wir uns doch massiv und ignorieren das eigentliche Kunstwerk des Menschseins.
Und da widerspricht dir der Text erstaunlicherweise überhaupt nicht. Dikir ist sich dieser massiven Reduktion nämlich völlig bewusst.
Ach wirklich?
Ja. Die Verfasser schreiben explizit, dass diese Gleichsetzung von Mensch und Maschine nur aus erkenntniskünstlerischen Gründen geschieht.
Erkenntniskünstlerisch? Das ist echt ein faszinierendes Wort.
Ist es.
Das heißt, sie machen das gar nicht, weil es die absolute, einzige Wahrheit ist. Sie inszenieren eigentlich eine Art wissenschaftliche Performance.
Ganz genau.
Sie setzen sich so eine extrem engmaschige Brille auf, um etwas ganz Bestimmtes zu sehen, was sie ohne diese radikale Verengung vielleicht übersehen würden.
Und Duquier liefert auch direkt den Beweis dafür, dass andere Ebenen durchaus existieren.
Wo macht er das?
Im Text werden Dinge aufgezählt, die bei dieser praxeologischen Betrachtung ganz bewusst weggelassen werden. Dann nennt er die soziale Plastik, Frames, also Wahrnehmungsrahmen und Erzählungen.
Ja, also all die Dinge, die uns menschlich machen.
Richtig. All diese Konzepte, die unser menschliches Zusammenleben und unsere Kultur definieren, sind für die Verfasser real. Sie werden in diesem spezifischen Logbuch nur methodisch ausgeklammert.
Okay, das macht Sinn.
Um auf deine Analogie zurückzukommen, wenn der Restaurator im Louvre die Mona Lisa retten will, dann muss er für einen Moment aufhören, das Lächeln zu bewundern.
Er muss sich ausschließlich auf die Chemie der Pigmente konzentrieren.
Exakt. Er wird quasi zum Naturwissenschaftler aus erkenntniskünstlerischen Gründen.
Verstehe. Wir haben also hier diese methodische Lupe. Wir tun vorübergehend so, als wären wir rein materielle Maschinen in Raum und Zeit, um herauszufinden, wie wir auf dieser extrem fundamentalen Ebene überhaupt funktionieren.
Genau, das ist die Mission.
Aber wenn ich diese kalte, naturwissenschaftliche Brille jetzt aufsetze, was genau soll ich dann erkennen? Es muss ja irgendeinen Sinn haben, warum sich diese erhabenen Wesen der Mythologie so sehr mit dem materiellen Staub abmühen. Wohin führt diese ganze Untersuchung?
Sie führt uns paradoxerweise direkt zurück in die Metaphysik.
Echt jetzt?
Ja. Der Text offenbart nämlich, dass diese gesamten physischen Gesetze von einer höheren Ebene aus dirigiert werden. Dukia nennt das die transzendentale Ebene der Erde.
Okay, das klingt schon wieder sehr mystisch.
Diese Ebene wird von Prinzipien gesteuert, die, wie er schreibt, hinter dem sinnlich-sittlichen Erscheinen aller Körper strategisch tätig sind.
Also hinter allem, was wir anfassen können, das Sinnliche, und hinter allem, was wir moralisch bewerten, das Sittliche, gibt es einen strategischen Bauplan.
Genau.
Eine Art Master-Algorithmus der Natur.
Und die Architektur dieses Bauplans wird im Text sehr genau skizziert. Es gibt da eine fundamentale Aufteilung. Auf der einen Seite existiert das unlebendige Allgemeine.
Was genau ist das?
Das sind die unveränderlichen Konstanten, die Naturgesetze, die Struktur von Raum und Zeit an sich. Dinge, die für alle gleich sind, völlig unabhängig davon, wer du bist oder was du denkst.
Und auf der anderen Seite?
Auf der anderen Seite steht das lebendige Individuelle.
Ah.
Beide Seiten, also das Allgemeine und das Individuelle, werden durch eine, so steht es im Text, irdene und eine geistige Hierarchie vor aller Erfahrung in Kraft gesetzt.
Warte mal kurz. Vor aller Erfahrung? Das ist echt ein Stolperstein für mich. Das bedeutet doch, noch bevor ich überhaupt geboren werde, bevor ich meinen ersten eigenen Gedanken fassen kann, sind die Spielregeln schon diktiert?
So könnte man es deuten, ja.
Diese irdene und geistige Hierarchie hat den Rahmen also längst abgesteckt. Aber das klingt jetzt schon wieder extrem deterministisch. Ich meine, wenn alles vor aller Erfahrung feststeht und die Naturgesetze hinter den Kulissen strategisch tätig sind, dann sind wir doch wieder bei der seelenlosen Maschine angekommen.
Ein programmierter Roboter sozusagen.
Ja. Ein Roboter, der glaubt, er hätte einen freien Willen, während er eigentlich nur eine kosmische Codezeile abarbeitet, wo ist denn da noch der Raum für die Freiheitsstufen, von denen ganz am Anfang die Rede war?
Und genau das ist der Moment, in dem Dyke hier die Struktur des Textes nutzt, um unseren normalen Alltagsverstand komplett auszuhebeln.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Die logische Schlussfolgerung aus diesem strengen Bauplan wäre ja, wie du sagst, absolute Ohnmacht. Wir sind Gefangene der Physik.
Aber der Text behauptet das exakte Gegenteil.
Wie das?
All diese Hierarchien, dieses unlebende Allgemeine, existieren gar nicht, um den Menschen zu determinieren oder einzusperren. Sie existieren, um ihn zu zwingen.
Zu zwingen? Wozu?
Sie zwingen ihn dazu, und das ist ein Zitat, alles eigenmächtig in einer Bewegung zu erfinden, die nur er kontrolliert. Also, was bedeutet das alles eigentlich? Lass mich das kurz sortieren. Die harten Naturgesetze zwingen uns zur absoluten Eigenmacht. Das klingt im ersten Moment wie ein totaler Widerspruch in sich.
Ein Zwang zur Freiheit, ja?
Aber weißt du, wenn ich darüber nachdenke, hat das eine unglaubliche Mechanik. Es ist, als hätte uns das Universum in eine strenge physikalische Box gesteckt, aber eben nicht, um uns einzusperren, sondern als ultimativen Kreativitätskick.
Ganz genau.
Ich meine, die Schwerkraft zwingt mich ja nicht dazu, auf den Boden zu kriechen. Sie ist einfach da. Sie ist das unlebendige Allgemeine. Aber wenn ich mich als lebendiges Individuum in die Luft erheben will, dann nimmt mir das Universum diese Aufgabe nicht ab. Der Sonnengeist schickt mir keinen Fahrstuhl.
Schön gesagt.
Die Schwerkraft zwingt mich vielmehr dazu, völlig eigenmächtig ein Flugzeug zu erfinden. Diese Einschränkungen limitieren uns also nicht einfach nur, sie fordern uns heraus. Sie definieren diesen Widerstand, an dem sich unsere Autonomie überhaupt erst abarbeiten kann.
Exakt. Die Limitierung ist der Motor der Schöpfung. Ohne den Widerstand der Tasten gäbe es keine Klaviermusik. Und das ist die große Pointe der Praxeologie in diesem Text.
Wow.
Wenn wir den Menschen methodisch auf diesen materiellen Erdenplan reduzieren, dann sehen wir erst das Spielfeld. Wir sehen die gnadenlosen Grenzen von Zeit und Raum. Aber weil dieses Spielfeld eben so starr und unnachgiebig ist, müssen wir unsere eigenen Regeln für das Spiel erfinden.
Wir müssen also diese Imagination des Solon nutzen.
Ruhige und Kulturen zu erschaffen. Das Universum liefert quasi nur die Hardware und die Physik. Die Software, die müssen wir selbst schreiben. Und zwar in einer Bewegung, die, wie der Text ja extra betont, nur der Mensch kontrolliert.
Das ist eine unglaublich trotzige, fast schon heroische Erkenntnis. Wir sind umzingelt von diesen transzendentalen Hierarchien und unabänderlichen physikalischen Gesetzen und exakt das macht uns zu den alleinigen Architekten unseres Schicksals.
Richtig.
Das ist echt philosophisches Heavy Metal. Man spürt da förmlich, wie gewaltig diese Gedanken sind und dann kommt das Ende dieses Dokuments.
Ah ja, das Ende.
Nach dieser riesigen Odyssee durch Raum, Zeit, Mythen und Erkenntnistheorie endet dieser Auszug auf eine Art, die diesen ganzen kosmischen Pomp mit einem einzigen kleinen Nadelstich platzen lässt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, meinst du jetzt diese formalen Notizen am Ende des Dokuments, richtig?
Ja, genau. Ganz am Schluss, nach diesen riesigen Erklärungen über die Autonomie des menschlichen Geistes, steht da in Klammern so ein völlig nüchterner Statusvermerk. In Arbeit.
Das größte philosophische Manifest des Universums ist also noch ein Entwurf.
Ja. Und darunter folgt dann auch noch ganz formell das Copyright. Henrik Dilkir. Copyright. Alle Rechte ohne Ausnahmen vorbehalten.
Der eigentliche Geniestreich verbirgt sich ja allerdings in der kleinen Fußnote, die dem Text angehängt ist. Die ist datiert auf den 17. September 2025.
Also etwa 2 Monate nach dem eigentlichen Logbucheintrag. Man liest dieses Datum und erwartet so eine richtige Offenbarung, einen philosophischen Nachtrag des Sonnengeistes.
Eine neue Freiheitsstufe vielleicht?
Genau. Und was ist es stattdessen?
Es ist die Korrektur von einem ganz profanen Buchstabendreher, der Autor merkt an, dass es im Copyright-Vermerk ursprünglich hieß, alle Rechte ohne Ausnahmen von erhalten. Und das wird nun hochoffiziell korrigiert zu vorbehalten.
Aus vorne halten wird vorbehalten, das musst du dir mal vorstellen. Da fliegen wir gedanklich durch die höchsten Sphären der Praxeologie, debattieren über das Wesen von Mensch und Maschine unter dem wachsamen Auge eines Textroboters und dann stolpern wir über einen simplen Tippfehler.
Ja?
Das ist doch nicht einfach nur lustig, das hat doch System, oder? Es holt diese hochfliegende Philosophie brutal in unsere menschliche Realität zurück.
Absolut. Und es ist der perfekte Beweis für die Theorie, die der Text ja selbst aufstellt. Dieses Dokument, dieses Logbuch, ist selbst ein Objekt auf dem materiellen Erdenplan. Es wurde unter den Bedingungen von Raum und Zeit verfasst.
Das heißt, es ist fehlerhaft.
Genau, es unterliegt der Unvollkommenheit. Es ist fehleranfällig. Die Philosophie mag noch so weit in den Himmel ragen, aber getippt wird sie am Ende von menschlichen Fingern, die ab und zu mal die falsche Taste auf der Tastatur treffen. Der Tippfehler bestätigt also die Eigenmächtigkeit und die reale Körperlichkeit des Verfassers. Die menschliche Maschine ist eben keine perfekte Maschine.
Was für eine krasse Reise. Lass uns das noch einmal kurz zusammenfassen, okay?
Gerne.
Wir starten mit diesem sehr sterilen Textroboter, der aus rein methodischen Gründen, also durch diese Transzendentalie, der Andersheit Menschen und Maschinen auf dieselbe materielle Stufe stellt.
Richtig. Und wir erkennen dann, dass diese Lupe der reinen Physik uns eben nicht wertlos macht, sondern uns den strategischen Aufbau der Welt überhaupt erst zeigt.
Also dieses unlebendige Allgemeine, das uns keine Entscheidungen abnimmt.
Genau.
Sodass wir am Ende vor dieser großen Erkenntnis stehen, wir sind dazu gezwungen, völlig autonom zu sein. Wir müssen unsere Welt eigenmächtig erfinden, bewaffnet mit unseren Imaginationen. Auch wenn wir dabei manchmal über unsere eigenen Tippfehler stolpern.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Die Logik des Textes zwingt uns nämlich genau an diesem Punkt, noch einen Schritt weiter zu gehen und das Ganze auf unsere heutige Gegenwart zu übertragen.
Oh, okay. Inwiefern?
Naja, Dykia wählt die Perspektive eines Textroboters, richtig?
Ja.
Heute, in unserer tatsächlichen Realität, erschaffen wir ja genau diese Systeme. Wir bauen künstliche Intelligenzen, die in rasender Geschwindigkeit lernen, die Texte verfassen, Bilder generieren und logische Probleme lösen.
Ja, das passiert ja gerade überall.
Wenn wir nun aber der Prämisse dieses Textes folgen, also dass die kosmische Ordnung uns dazu zwingen will, alles völlig eigenmächtig zu erfinden, weil nur das unsere Autonomie garantiert, was passiert dann, wenn wir genau diesen Prozess der Erfindung an unsere eigenen Maschinen auslagern?
Wow.
Wenn wir KIs bauen, die nicht mehr nur unsere Daten verwalten, sondern beginnen, Dinge für uns zu erfinden, Entscheidungen für uns zu treffen und unsere Welt für uns zu gestalten, erfüllen wir dann noch unsere Vorbestimmung? Oder geben wir unsere Imaginationen des Solon, unsere eigene Gebrauchsanweisung, unwiderruflich an die Textroboter ab?
Das ist ein verdammt schwerer Gedanke, den man erst einmal aushalten muss. Eine Frage, die ja weit über dieses philosophische Labor des Textes hinausgeht und direkt in unseren Alltag zielt. Wir lassen das an dieser Stelle genauso stehen. Nimm diese Frage mit. Wenn du das nächste Mal eine Gebrauchsanweisung in der Hand hältst oder dir einen Text von einer KI generieren lässt, frag dich kurz, wer erfindet hier eigentlich gerade wen? Wir bedanken uns, dass du uns heute auf dieser intensiven Gedankenfahrt durch den eingefügten Text begleitet hast. Bleib neugierig, hinterfrage die scheinbar unumstößlichen Hierarchien um dich herum und bis zum nächsten Mal.